Es gehört zu den großen Wundern, dass Gott uns herausreißt aus dunklen Bindungen. Paulus schreibt mal im Kolosserbrief, dank dem Vater, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis, aus der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Soll bei uns allen wirklich so werden, dass wir mit Christus leben. Wir wollen miteinander das Morgenlied singen, 445. Da steht das so drin, dass wir beschützt werden vor den listigen Attacken des bösen Feindes. Und dass wir in der Lebensverbindung mit Jesus stehen. 445, wir singen die ersten beiden und die beiden letzten Verse. 445, 1 und 2 und 6 und 7. Wir wollen beten. Wir kommen zu dir, lieber Herr, weil deine Liebe uns sieht und weil wir an diesem Morgen uns sehnen nach Erneuerung, nach Erquickung, nach Erfrischung. Uns ist so leid, dass wir so oft dich betrüben und dir ungehorsam sind. Und es ist wohl wahr, dass der böse Feind so viel in unserem Leben wirkt, was wider dich und dein Gebot ist. Jetzt hilf uns doch, dass wir erneuert und verändert werden. Wir wollen zuerst bei dir einfach auch ablegen. Schuld, die uns anhängt, was nicht recht war, wo wir dich betrübt haben, wo wir dein Wort gebrochen haben. Es war Sünde und Schuld. Und wir kommen und suchen deine Vergebung jetzt, dass du uns ganz frei und los machst. Und dass du unser Leben so veränderst, dass wir Menschen werden, die dir ähnlich werden. Das kannst du tun. Komm, Herr, zu uns jetzt heute Morgen. Rede zu uns durch dein Wort und verändere und erneuere uns. Wir wollen dir in der Stille jetzt alles bringen, was uns persönlich belastet. Dein Blut, Herr Jesus, macht uns rein von aller Sünde. Amen. Nun schlagen Sie bitte in Ihrem Gesangbuch auf, hinter die nächste Seite nach der Nummer 665. Das ist die Seite 1202. Die Seite 1202, die ist unten geschrieben, der Mitte nach der Nummer 665, die nächste Seite. Wir wollen miteinander den Morgensegen Martin Luthers sprechen. Indem wir das auch immer so eindrücklich ausgesagt, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Wir wollen das beten von dem ersten Zeile an, das walte Gott Vater. Wir sprechen miteinander. Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir hat. Ohne den Schutz Jesu sind sie vor keiner Sünde gefeit. Wissen Sie das? Ohne die Gnade seiner Bewahrung sind Sie vor keinem noch so tiefen Fall geschützt. Keiner ist so stark, dass er sich selber vor den listigen Attacken des Teufels schützen könnte. Wir wollen miteinander singen, mir ist Erbarmung widerfahren. 355, alle fünf Verse. 355. Jetzt machen wir so, die ersten zwei singen wir miteinander und dann sage ich, wie es weitergeht. 355.
Thank you.
Den dritten Vers singen die Frauen, den vierten die Männer und den fünften singen wir miteinander. Und dann hören wir Alfred Burchardt, der uns nachher dann den Vortrag drüben hält über jüdischer Glauben, das Evangelium von Jesus. 3 die Frauen, 4 die Männer, 5 alle miteinander.
Schwestern und Brüder, lassen Sie sich mit dem Shalom Gottes grüßen. Es ist nicht der Shalom der Menschen, sondern ist eine erfahrene Wirklichkeit für diejenigen, die den Messias Israels begegnet sind. Viele von Ihnen wissen, dass ich jüdischer Herkunft bin. Ich habe das früher sehr, sehr versteckt und verborgen gehabt, bis mich die Führung Gottes da aus dieser Verborgenheit und dieser annehmbaren Anonymität rausgeholt hat. Ich möchte Ihnen ein paar Stichworten, einige Stationen aus meinem Leben jetzt sagen, damit Sie verstehen, warum ich nachher im großen Saal Ihnen ans Herz legen möchte, wie das Evangelium Jesu mit dem jüdischen Glauben zusammengehört. Ziel und Erfüllung des jüdischen Glaubens ist, Juden sehen das nicht so, aber hin und wieder gibt es einige, denen Gott die Augen öffnet für eine Wirklichkeit, an der ja auch viele Christen vorbeigehen. In diesem Jahr jährt sich zum 60. Male die sogenannte Reichskristallnacht. An der polnischen Grenze gibt es heute 2 Orte, die ich eigentlich nie wieder in meinem Leben besuchen wollte. Das eine ist Görlitz und das andere Weißwasser. 9. zum 10. November im Hause meines Onkels, bei dem ich zu Besuch war, ein bekannter Arzt in jener Gegend, erlebten wir es, wie Braununiformierte in das Haus eindrangen und alles zerschlugen. Sich nachher vor dem Haus versammelten in Reih und Glied, die Hände, die Arme ausstreckten und schrien, Juda verrecke, Adolf Hitler, Sieg heil. In jener Nacht sah ich zum ersten Mal in meinem jungen Leben, ich war 15 Jahre alt, einen Mann verzweifelt weinen. Und wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, wiederholte er immer die gleichen Worte: Wenn es gibt Gott den Gerechten, warum? Er hat die Frage nach dem Gerechten Gott nicht mehr beantwortet gefunden und geriet in eine tödliche Verzweiflung. Er machte dann Selbstmord. Auf dem jüdischen Friedhof in Görlitz liegt er begraben. Wenn Sie heute nach Weißwasser kommen, finden Sie am Rathaus, ich habe das vor 2 Jahren erlebt, zu meiner Überraschung, eine Straße, die den Namen Dr. Altmannstraße trägt. Das war er. Trotzdem habe ich auf der Spurensuche nach unserer Vergangenheit in diesem Ort nur Ablehnung erfahren, selbst in der Kirche. Später musste ich es erleiden, dass man mir bei Folterungen und Misshandlungen den Schädel einschlug. Ich fiel damals in tiefe Nacht, ich wurde blind für eine Zeit lang, stumm und gelähmt, und das Gelähmtsein blieb ich noch einige Jahre. In dieser Nacht der Amnesie, wo ich nicht mal mehr wusste, wer ich bin, begegnete mir in meiner Seele immer ein Bild, das ich als Junge, der ich damals schon sehr kunstbegeistert war, irgendwo gesehen haben muss. Es war der Holzschnitt von Albrecht Dürer, der Christuskopf mit der Dornenkrone. Und dieses Bild tauchte immer wieder auf, und dazu eine Stimme: Befiehl dem Herrn deine Wege, sonst nichts. Von Wohlmachen war nicht geredet. Befiehl dem Herrn deine Wege. Nun müssen Sie wissen, dass es kein schrecklicheres Bild für Juden gibt als das Bild des Gekreuzigten. Dieser Dahingegebene, dieser Verfluchte, dieser Gehängte soll Gottes Sohn sein. Schon der Begriff ist Gotteslästerung. Gott war in Christus genauso. Ich bin der Weg. Allein, niemand kommt zum Vater, genauso. Juden begreifen das als Zumutung, als Antisemitismus, als Judenfeindschaft. Und deshalb erfährt jeder der Iren, der in diese Wirklichkeit dieses Herrn findet, härteste Ablehnung. Und nun noch eine Station. Ich wurde aufgenommen von einem katholischen Ehepaar. 1 Jahr lang kostenlos gepflegt. Und da ist mir zum ersten Mal die Liebe Christi begegnet, handgreiflich begegnet. Ich hatte meine Gründe, nicht katholisch zu werden, aber ich würde diesem Ehepaar gern ein Denkmal setzen. Und von da an wurde ich fragend, so dass ich nachher, als ich in der neurologischen Klinik zu Tübingen landete, hier hat mich das Schicksal hergespült oder die Führung Gottes hergeführt, und dort eingesperrt war, mit anderen Hirnverletzten zusammen, und wir in geistige Umnachtung immer wieder fielen und tobten und schrien, und bis ich eines Tages wach wurde und meinen Abschied verlangte, der mir nur gewährt wurde mit der Verpflichtung, keinerlei Versorgungsansprüche zu stellen. Ich habe das unterschrieben und habe es auch bis heute gehalten. Und von nun an wurde mein Leben voller Segen, voller Segen. Und ich müsste jetzt sehr, sehr viel erzählen. auch wie ich mit Hilfe der Württembergischen Landeskirche und einem Dekan damals meine Ausbildung erfuhr und dann mit großer Leidenschaft Religionslehrer war am Gymnasium in Nürtingen. Und wie ich auch dort, nachdem ich auch die Vocatio bekommen habe vom Oberkirchenrat, das heißt die Berechtigung, überall auf dem Kanzel zu stehen und die Sakramente zu verwalten, wie ich dann daraus herausgeholt wurde in den Dienst, ja, in einem heute sehr verachteten Dienst der Judenmission, Dienstes an Juden und unter Juden. Ich habe vor 34 Jahren angefangen und wir hatten in Israel 3 judenchristliche Gemeinden. Aber was erzähle ich Ihnen alles? Heute haben wir über 50. Ich habe hier eine Broschüre mitgebracht, die Sie kostenlos im großen Saal mitnehmen können. Da ist etwas darin, ganz persönlich auch geschrieben, von meiner Tätigkeit im Segen Gottes und meines Herrn, von dem ich hoffe, dass er mich weiter begleiten wird, auch wenn ich Abschied nehmen muss aus dieser Welt. Mein Leben kann nur noch ein Zeichen des Dankes sein. Und ich wünsche, dass es so bleibt. Dankeschön.
Ich habe nie jemanden so eindrücklich reden gehört über das, was jüdischer Glaube heute ist. Jüdische Frömmigkeit und wie notwendig das Evangelium Jesu heute gerade für Israel ist. Ich muss Sie einladen, nachher 1,5 Stunden Zeit von 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr und dann freuen wir uns, dass einer unter uns schon herrliches Mittagessen gestiftet, Maultaschen mit Kartoffelsalat, anschließend sind Sie alle eingeladen, für Sie alle schon gekocht, wenn Sie noch da bleiben können. Wir singen miteinander vom Lied Martin Luthers, der so eindrücklich von der Macht des Teufels redet. Das Lied 362, mit unserer Macht ist nichts getan. 362, die Verse 2 und 3. Schon eindrücklich beschrieben, die Macht des Teufels. Heute spricht man ja auch in christlichen Kreisen nicht mehr darüber. Ist uns aufgefallen vom ersten Lied an, über dieses so bekannte Lied Martin Luthers, wie unmittelbar und direkt die Väter der Reformation davon gesprochen haben. Ich möchte heute über den Wochenspruch sprechen. 1. Johannes 3, Vers 8, Seite 267 in Ihren Bibeln. Sie können dann auch nebenher, neben der Predigt, den Zusammenhang noch ansehen, dann wird es Ihnen noch deutlicher, was hier gesagt ist. 1. Johannes 3, Vers 8, die zweite Hälfte. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was ist bloß mit unserer Welt los? Das sagt der Zeitungsleser oder der Tagesschaugucker. Was ist da los, Mensch? Solche schrecklichen Dinge passieren. Verhungernde Kinder, schreckliche Katastrophen, Krieg und Elend, Ausbeutung und Gewalt. Was ist bloß mit unserer Welt los? Noch vor ein paar Jahren, können Sie sich noch erinnern, als der eiserne Vorhang fiel, wie man so ein Gefühl hatte, so jetzt bricht der Friede an. Jetzt ist die Hauptnot, die Hauptkonfrontation in unserer Welt beseitigt und dann begann dieses furchtbare Morden in Jugoslawien. Es gab ja einen Schandfleck, die europäischen Nationen waren ja über Jahre hinweg wie gelähmt und alle sagten, bloß nicht eingreifen. Obwohl man täglich die Bilder sah, wie unschuldige Leute auf grausame Weise hingeschlachtet wurden, waren wehrlos. Was ist bloß mit unserer Welt los? Vor Jahren, als Ruanda noch friedlich war, hat eine kurze Begegnung mit dem deutschen Botschafter in Kigali. Und er sagte mir nur, Sie müssen wissen, über diesem Land liegt eine ganz unheimlich dunkle Zukunft. Er sagte, wenn Sie rausfahren zum Flughafen, da ist ein großes Steppenfeld, dort sind 30.000 Menschen verscharrt. Und jeder weiß hier, das große Morden bricht wieder los. Und das Schlimme ist, keiner weiß es. Eine halbe Stunde vorher weiß noch niemand, was kommt. Und wenn es losgeht, sind die Leute wie getrieben von einer unheimlich dunklen Macht. Und der hat recht gehabt, der Botschafter. Es wussten alle. Es wusste hier die UNO und die großen Weltregierungen. Und niemand konnte was tun. So wie in den letzten Tagen das Morden weiterging dort. Und wie jeder weiß, dass das große Morden nochmal kommen wird. Mir hat es sich unauslöschlich eingeprägt, als ich ein kleines Kind war, so wie wir eben die Berichte gehört haben, wo wir immer wieder fassungslos davorstehen. Was war damals denn los? Das hat sich mir als Kind eingeprägt, wenn ich diesen mutigen Bekennern, die gegen die Hitler-Diktatur standen, begegnet bin als Kind. Dass sie mir eingeschärft haben und gesagt haben, vergiss es dein Leben nie. Wenn der Mensch Gott verliert, dann kann er zur schrecklichsten Bestie werden. Schlimmste ist, wenn er die Bindung an Gott verliert. Ja, was kommt dann? Eine unheimliche Macht, die uns besetzt. Ich musste erst mal von dieser Bedrohung reden, von dieser großen Bedrohung. Als moderne Menschen sind wir sehr wach und reden über die vielfältigen Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind. Jeder von Ihnen, schon die Kinder im Kindergarten, die wissen, was Ozonloch ist und die wissen, was Smog ist und was weiß ich, Umweltgifte und Atom, das schärft man schon den Kleinsten ein. Wir kennen die Gefahren, die vom Euro drohen oder von der Wirtschaftskrise und von der Arbeitslosigkeit oder Überbevölkerung der Welt. Wir kennen all die Gefahren sehr wach. Wissen wir noch, dass die größte Gefahr woher kommt? Von der unheimlichen, finsteren Macht des Bösen. Also ich kenne keinen Text der gesamten Weltliteratur, wo das so beschrieben wird, so klar und eindeutig, wie es in der Bibel geschieht. Die Bibel ist hier ganz besonders. In vielen Weltreligionen finden Sie
interessante Beobachtungen über dämonische Geister. Aber die Bibel sagt ja noch viel, viel mehr. Jetzt nochmal, bei uns redet man vielleicht auch ganz anonym, es gibt die Macht des Bösen, so wie ich es auch gerade ganz vorsichtig gesagt habe. Die Bibel sagt ja viel mehr. Es handelt sich um eine personhafte Macht, um eine klug und weise planende und bestimmende Macht des Teufels. Da können manche lächeln und sagen, mittelalterliche Vorstellungen, da sind wir modernen Menschen aufgeklärt, längst darüber, das ist ein Mythos, das müssen wir vergessen, hat doch keine Realität für unsere Zeit, ausgerechnet in unserem Jahrhundert, das zu den blutigsten und grausamsten aller Jahrhunderte gehört, wo man einerseits die Menschenrechte ganz wichtig nimmt und in die Verfassungen der Völker hineinschreibt, auf der anderen Seite solche Dinge passieren, die wir überhaupt nie verstehen können mit unserem Kopf, auch von Ferne. Die Bibel redet von einer unheimlichen Macht, die zielstrebig, die ganz bewusst arbeitet, und dann steht das oft in der Bibel, der Teufel ist ein meisterhafter Dirigent, der kann einsetzen, wen er will, und für seine Belange arbeiten lassen. Er kann sich kostümieren, raffiniert verkleiden, in einen Engel des Lichts verstellen. Am besten kann der Teufel mit Frommen schaffen. Die funktioniert er oft um. Er zahlt mit Falschgeld. Es hat noch nie einen gegeben, der mit dem Teufel gearbeitet hat und am Ende nicht betrogen und unbefriedigt war. Noch nie einer glücklich geworden. Und trotzdem hat er diesen grenzenlosen Einfluss und kann über alle bestimmen. Und wie nennt die Bibel den Teufel? Im Neuen Testament kommt 110 Mal das Wort vor. Aber kommt es unserem Denken so vor, als die reale Bedrohung, darf ich ein paar zitieren, Mörder von Anfang an, Fürst der Welt, der das Unkraut sät im Weizenfeld, der herumschleicht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, der Lügner, das sind alles Bibelworte, der Jünger Jesu im Sieb schüttelt wie den Weizen und gucken will, was Spreu und was Weizen ist. Erzählen alle Evangelien, dass bevor Jesus überhaupt die erste Tat tat und die erste Rede hielt, es zu einer ganz schicksalshaften Begegnung kam. Matthäus, Markus, Lukas erzählen, im Johannesevangelium ist viel von der Macht des Teufels die Rede. Satans, die Stunde der Finsternis, dann der Kreuzigung. Aber da, am Anfang des Evangeliums, kommt zu dieser Begegnung, wir nennen das Versuchungsgeschichte, und dieser Satan will Jesus, den Gottessohn, herumkriegen auf seine Seite. Und wir sind ja da immer schockiert, wie tückisch der das macht, wie raffiniert, wie er Bibelworte gebraucht, wie er das mit kleinen Schritten machen will. Aber am Ende steht ja das, und der Teufel wich von Jesus eine Zeit lang. Das kann man von niemand sonst in der Welt sagen, als von Jesus. Jesus besiegt die Macht des Teufels. Er allein ist stark. Er allein kann ihn überwinden. Er allein wird mit ihm fertig. Und deshalb will ich Ihnen heute nichts Bedrückendes erzählen, sondern ich will Ihnen eine Freudenbotschaft ohnegleichen sagen. Es gibt eine Hoffnung in einer trostlosen Welt. Es gibt für Sie Sieg und Überwindung. Obwohl ja in der Bibel das drinsteht, dass wenn man die Weltgeschichte ansieht, das Netz dieser Finsternismacht immer größer wird. Am Ende wird noch einmal der gesamte Welteinfluss in einem Welteinheitsreich in der Herrschaft des Antichristen noch einmal sich verkörpern und alles mit sich reißen. Es wird ihm Macht gegeben, steht in der Offenbarung, auch über die Gläubigen. Ganz erschütternde Worte stehen da drin und dann immer wieder dazwischen. Aber Macht und Sieg liegt beim gekreuzigten, geschlachteten Jesus. Der hat ihn überwunden. Er ist vom Himmel herausgestürzt. Er ist auf der Erde wütend. Er hat einen großen Zorn, Offenbarung 12, weil da steht ein ganzer langer Abschnitt drüber. Er weiß, er hat nur noch kurze Zeit. Und darum wütet er umso mehr in dieser Welt. Also das Wichtige, was jetzt da ist, er hat ausgespielt, weil Jesus ihn überwunden hat, eine unheimliche Bedrohung, und der einzige Sieg, Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er hat den Sieg. Jetzt muss ich über den zweiten Thema reden. Wo fallen eigentlich die Entscheidungen? Wo fallen die Entscheidungen? Wir können das ja immer leicht machen mit unserem Finger und sagen, da ist das Reich des Bösen. Oder da ist einer vom Teufel besessen. In der Bibel steht es ganz anders. Jetzt gehen wir mal auf die ersten Blätter der Bibel, dass Sie sehen, wie das sich durch die ganze Bibel, durch das ganze Evangelium hindurchzieht. Kaum war Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Ihre Kinder, Kain und Abel, Kain, kriegt eine unheimliche Wut. Er ergrimmt gegen seinen Bruder Abel. Und dann spricht Gott zu ihm die bezeichnenden Worte. Ist nicht so, Kain. Wenn du nimmer mit Gott im Frieden lebst, dann liegt vor der Tür die Sünde. Und sie hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Das hat Kain nicht fertig gebracht. Die Sünde kam und hat seinen Bruder totgeschlagen. Sie ist ganz am Anfang da. Wie oft hat sich das in ihrem Leben wiederholt? Sie haben gespürt, jetzt kommt eine Macht über mich. Ich will das gar nicht tun. Und das ist wie wenn Sie an einer Tür stehen, da will einer rein, ein Mächtiger, und der drückt, und Sie halten die Tür zu. Haben Sie schon mal probiert? Fast die Tür auseinander springt, und der drückt mit Macht und fällt in Ihr Leben hinein. Ihr jungen Männer, wie oft seid ihr schon hier erlegen? Ihr wolltet gar nicht, und ihr wurdet überwunden. Der Starke, der in unser Leben drängt. Und da spielt sich der Kampfplatz in unserem Herzen ab. Ist doch eine Hilfe, dass die Bibel uns das ganz klar analysiert, wo die Krise unseres Lebens liegt. Die Krise liegt nicht in den äußeren Abläufen, sondern in uns drin, das ist das Kampffeld, mein Herz. Wie deutlich hat Jesus wieder markiert, wir sollten nicht große Reden halten gegen das Böse, sondern das Böse kommt aus dir innen heraus, aus dem Herzen, aus deinem Herzen kommen arge Gedanken. Hochmut, Neid, Zwietracht, Feindschaft, Lüge, Gewalt, es kommt aus dir raus, das steckt in dir drin. Nicht, dass das naturhaft zu uns gehört, aber es wissen doch selbst die Eltern, so schön das ist, wenn unsere kleinen Enkelkinder geboren werden und so, wie wir uns dran freuen, aber da weiß man, auf eine geheimnisvolle Weise hat von Anfang an diese dunkle Macht des Teufels Zutritt. Die kleinsten Kinder können bös sein und Zorn haben und widerspenstig sein und Freude haben, den anderen zu quälen, und alles, wie wir. Und das ist eine unheimliche Macht. Wir sagen den Kindern immer, sie sollen dagegen ankämpfen. Nein, hoffentlich beten sie das Kindergebet richtig. Nicht, ich bin klein, mein Herz ist rein, sondern mach rein, Herr Jesus. Sagen Sie es das den kleinen Kindern. Jesus muss dein Herz reinigen, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir sind nicht rein. Steht da in dem ganzen Zusammenhang, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Das, was in unserem Leben passiert, die Spannungen in der Ehe, das böse Wort, das fällt, dieser Hochmut, Überheblichkeit, dieser Egoismus, der mich reitet, mein ganzes ungeheiligtes Wesen, sind mein Temperament angeboren, sondern da ist, gehen wir nochmal zurück wie beim Kain, da ist in deinem Leben ein Bruch mit Gott da, und das will der Teufel, der will den Riss machen, der will Gott entthronen, der will selber unser Leben bestimmen. Und wir lassen ihn rein und wundern uns dann, dass die Folgen unser Leben zerstören. Wer Sünde tut, der wird ein Sklave der Sünde. Und da ist so, dass eine Kette an die andere sich reiht. Und das ist dann wie bei einer großen, langen Kette. Und zum Schluss sind wir die Gefangenen, wir können das gar nicht mehr abschneiden. Wir sind gefangen in unserer eigenen Lebensgeschichte. Wir erheben uns immer wieder kühn und sagen, wir wollen anders sein. Das geht ja gar nicht. Wir sind die Gefangenen unserer eigenen Geschichte. Und ich komme von meiner eigenen Vergangenheit nicht los. Erinnere mich, wie ich vor Jahren einmal ein Gespräch mit einem jungen Mann hatte, lange Haftzeit hinter sich, suchtabhängig, kriminell geworden, furchtbar zerstört, Familie, alles zerbrochen. Dann kam er immer wieder in eine Versammlung. Wir sprachen miteinander. Und ich frage ihn, ist Jesus Herr deines Lebens? Wisst ihr, was er sagt? Kann ich nicht annehmen. Ist doch komisch, warum sollte Jesus gestorben sein? Ist doch nicht nötig. Dann merkst du denn nicht, dass aus deinen Bindungen bloß das eine dich retten kann? Gott, der das einzige Heilmittel der Erlösung hat. Wie maßt du dir an, eine Lösung selber zu erfinden. Kein Mensch hat je entkommen können. Das haben wir als junge Leute gelernt, im Konfirmandenunterricht, in der Auslegung zum Glaubensbekenntnis von Jesus Christus. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Seiten, Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Wie denn? Durch sein Blut, durch sein Opfertod für meine Schuld, durch die Vergebung, dass ich wieder heim kann in die Arme Gottes. Erst wenn die Schuld vergeben ist, kann ich wieder ein Kind Gottes sein. Das ist der Bruch, wo die Macht des Teufels entthront ist. Wissen Sie, dass das Ihre Ehe neu macht? Wissen Sie, dass das Ihr ganzes Leben verändert? Das ist eine Revolution Ihres Inneren, weil Ihr Herz neu wird, weil Christus zum ersten Mal in Ihr Leben einziehen kann. Jesus wohnt ja nicht in unserem Herzen, wenn wir gleichzeitig mit dunklen Dingen noch praktizieren. Da muss ein Bruch passieren. Deshalb ist das die Befreiung eines Menschen. Da wird einer neuer Mensch, wenn er Christus aufnimmt. War mir so erschüttert, wie so ein junger Mann da sitzt und sagt, ich kann Jesus nicht verstehen. Und er nimmt die Kraft nicht an, die sein Leben erneuert. In diesen Tagen sprechen alle vom Saddam Hussein. Sie wissen, wer es ist. Irakischer Präsident. Und sehr interessant, die meisten wissen gar nicht, was da im Irak schon an tollen, tödlichen Kampfstoffen also produziert wurde. Ich habe das neulich mal gelesen, aber da kriegt man den Mund nicht mehr zu. Diese Milzbrandstoffe, das sind die schlimmsten Krankheiten, wo man... Und da sagen die Weltmächte, wir müssen die Produktionsstätte vernichten. Das ist wichtig, die Produktionsstätte muss vernichtet werden. Wie vernichten wir die Produktionsstätte des Bösen in unserem Leben? Nicht indem sie neue Gedanken haben, sondern indem Christus der Herr ihres Lebens im Herzen wird, in ihrem Innersten. Die Produktionsstätte vernichtet. Das war Jesus so wichtig. Das ist im Alten Testament beim Prophet Hesekiel. Ich will ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Sinn geben. Ich will meinen Geist in euch wohnen lassen. Das ist doch so wichtig. Der Glaube ist keine Denksache, sondern eine Sache des Gehorsams, der Überschreibung, des Nachfolgens Jesu, dass er unser Leben bestimmt. Und es kann nur geschehen durch dieses unbegreifliche Wunder, dass er Sünden vergibt und uns erneuert und heiligt. Und das herrliche Triumphwort, das Johannes hier schreibt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Es gibt gar kein Werk, keine Machenschaft, kein Trick des Teufels, der nicht überwunden werden kann durch Jesus. Das ist Jesu erstes Ziel, das will er besiegen. Und wenn wir solche Menschen um uns her treffen, die ganz tief gefangen sind, wollen wir es ihnen sagen, du, das ist sein erstes Ziel. Der will nicht fromme Gemüter besänftigen. Oder der will Menschen rausholen aus den Ketten des Teufels. Jesus ist ein Kämpfer gegen alle Tricks des Teufels. Und das will er tun in unseren Tagen. Und wo einer hier eintritt und sagt, da will ich mich zur Verfügung stellen, der wird Wunder um Wunder mit der Macht Jesu erleben. Ganz große und gewaltige Wunder. Und das soll das Letzte jetzt sein, wir können Siege erleben, große Siege. Ich habe oft den Eindruck, dass bei Christen andere Dinge auf dem Programm stehen. Wir meinen immer wieder, wir müssten mit unseren Kampagnen den Teufel besiegen. Da gibt es so Kampagnen, eine Unterschriftkampagne gegen, was weiß ich, gegen moralische Missstände in unserer Gesellschaft. Oder wir schreiben, wir machen Demos für saubere Leinwand und so. Sag mal, wenn wir anfangen, den Teufel zu bekämpfen, da werden wir nicht mal in unserem Viertel, wahrscheinlich nicht mal in unserer eigenen Wohnung fertig. Wenn wir anfangen, immer dem Teufel hin nachzurennen und sagen, du bist böse und das darf nicht sein, und es ist auch ein bisschen Heuchelei dabei. Das ist ja gar nicht die Methode, die im Evangelium angewandt wird. Was ist denn die beste Methode, um die Werke des Teufels zu zerstören? Jesus groß herausstellen. Im Englischen heißt es Jesus manifestieren. Jesus verkündigen vor der Welt. Wenn Sie der Macht der Finsternis, der Macht des Teufels begegnen, Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich bin gebunden und ich kann nicht losen, bei uns ist alles kaputt. Was denken Sie, wie meine Mutter kämpfen musste bei uns fünf Brüdern, was da oft Zoff im Haus los war. Und dann am Sonntagmorgen, jetzt geht der Sonntagmorgen wieder so furchtbar los mit euren Streit und was so. Da kann ich bloß Jesus vorne hinstellen. Ihn müssen wir sehen. Denn er ist stärker als alle Macht der Finsternis. Und ich möchte Sie jetzt einfach bitten, lassen Sie sich nicht in tausend und abertausend kleine Kämpfe verwickeln und Ihre Kraft zerreiben. Es ist komisch, warum wir immer wieder glauben, wenn ich mich bemühe, wenn ich mich selber, wenn ich mir Vorsätze mache und wenn ich mich da... Nein, nein. Freuen Sie sich des Sieges Jesu. Gehen Sie heute hin und sagen, ich habe wieder mit Jesus ein klares Liebesverhältnis gemacht heute. Ich habe mich ihm ganz neu hingegeben. Ich gehe wieder hinein und weiß, auf mich warten schwere Versuchungen, aber ich kann fröhlich durchgehen. Indem Sie gerade nicht dauernd rechts und links schauen und sagen, interessiert mich gar nicht. Ich gehe meinen Weg fröhlich dem größten König eigen. Unter seiner Führung, unter seiner Leitung. Gestern Abend hat mich ein alter Stuttgarter, 96 Jahre ist er geworden, aus einem Vorort angerufen. Ich kannte ihn nur so durch einige Begegnungen, gehörte auch nicht zu unserem Gemeindekreis und sagte, er hat mit mir gerne über seine Beerdigung gesprochen. Dann machen wir gern, komme ich sofort raus. War interessant, ein alter Bosch-Arbeiter in der ganzen Liebe zu Jesus. Dann haben wir einfach nochmal erzählen wollen. Ich sage, jetzt denke ich noch, Sie werden noch manche Jahre erleben. Ja, ich wollte es Ihnen einfach mal erzählen, dass Sie es wissen. Und das müssen Sie anderen weitererzählen, was ich erlebt habe. Er hat viel erzählt von Erfahrungen, die er mit Jesus machte, wie er Jahre seines Lebens in der Bitterkeit über Enttäuschungen mit Gott gebrochen hatte, wie ihn plötzlich ein Bibelwort traf, zur Buße wieder führte. Aber dann erzählt er mir und sagt, wissen Sie, jeden Morgen, jeden Abend bete ich das. Ich bin jetzt 96 Jahre alt, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Ich dachte, was sind wir doch für naive Leute. Wir meinen immer wieder, ich stehe ganz sicher. Nein, die Torheit des Alters ist so schlimm wie die Sünden der Jugend. Herr, erhalte du mich auf deiner Bahn. Ich will doch deinen Sieg leben. Ich will in dieser trostlosen, unheimlichen Welt dein Zeuge sein. Herr, gebrauche du mich heute. Du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt zerstöre sie bei mir. Und mach mich zu einem Boten deines Sieges. Amen. Und nun singen wir 375, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Wir singen alle vier Verse, 375. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du die Werke des Teufels vollkommen zerstörst. Bei uns gibt es so schreckliche Geschichten in unserem Innersten, die uns immer wieder plagen, die uns in dunklen Stunden verklagen und bedrücken. Und wir danken dir, dass du Sieger drüber bist, dass du alles wegräumen willst und dass wir fröhlich unsere Straße ziehen dürfen, weil du unser Herr sein willst, weil du in unserem Leben wohnst, weil wir deine Siegesboten sein dürfen. Du kannst unsere Herzen und Sinne bewahren in dir, auch vor allen listigen Attacken des Teufels. Und du kannst uns auch den Frieden geben, nachdem wir so sehr verlangen. Und wir bitten dich, dass wir als deine Boten Zeichen deines Sieges aufrichten können. Darum beten wir jetzt für Menschen, die gebunden sind, gefressen vom Hass, von der Leidenschaft, von der Sucht, auch von so vielem Bösen. Gib doch wieder das Wunder der Befreiung, dass wir auch den Mächten der Finsternis gebieten dürfen in deinem Namen. Und Menschen herausholen und zu dir führen. Wir bitten dich für alle, die heute im Kampf stehen, auch mit gebundenen Menschen. Wir bitten dich für den Kampf, der tobt in der ganzen Welt um das Kommen deines Reiches. Herr, stärke du deine angefochtene und belastete Gemeinde und gib du immer dieses fröhliche Zeugnis von deinem Sieg, dass wir nicht von der Finsternis reden, sondern von dir, vom Licht, vom Sieg. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Die jungen Leute gehen jetzt rüber, richten den Saal nach der Kinderkirche drüben. Sie sind also jetzt drüben eingeladen zu dem Vortrag von Alfred Burchardt. Bitte gehen Sie so rüber, dass nach dem Ende des Läutens, wenn der zweite Gottesdienst beginnt, man auch drüben nicht mehr reinkommt. Das stört immer. Deshalb gehen Sie frühzeitig rüber und sitzen Sie vorne hin, das ist schön. Drüben im Gemeindehaus liegen die neuen Gemeindebriefe. Die Mappen für die Gemeindebezirke, die sollten so in den nächsten 14 Tagen in die Häuser unseres Gemeindebezirks kommen. Alle, die da so einen Bezirk haben, wäre gut, wenn Sie die Mappen mitnehmen würden. Hinten liegt auch das rote Blatt aus, auf dem der Ausflug beschrieben ist. Näheres steht schon in dem Notizenzettel drin. Auf Ihren Plätzen liegt das Programm der Bibeltage in der Karwoche, wenn Sie das schon so planen. Viele von Ihnen, die haben kleidende Arbeitswoche und so, dass Sie das einplanen. Wir haben das bewusst so geplant, dass man das auch wahrnehmen kann und nicht am Abend nochmal reinfahren muss, sondern auch an seine Arbeitszeit und so weiter anhängen kann. Bitte planen Sie das ein. Die Passionswoche soll eine Woche der Besinnung für uns an der geistlichen Neuorientierung. Nächsten Samstag steht auch im Notizenzettel dieses Seminar, wie man mit Kindern christliche Arbeit macht. Und ich denke immer wieder, manche von Ihnen, die könnten sicher ganz gut, die hätten Gaben, die wissen das noch gar nicht, dürfen Sie einfach auch neugierig dazukommen. Ganz gleich, wo Sie jetzt wohnen, kommen Sie dazu, steht alles Nähere in dem Notizenzettel. Das Opfer heute im Gottesdienst ist von der Kirchenleitung für die Ausbildung der Theologen in Tübingen bestimmt. Jetzt machen wir so, drüben bei der Matinee geben wir das Opfer für Alfred Burchardt hat die judenchristliche messianische Gemeinde in Nessiona, ist es glaube ich, von Baruch Maos, die ein Gemeindehaus bauen muss. Das ist in großer Not.
und hat gesagt, wenn wir etwas für ihn geben beim Vortrag, das ist drüben in den Büchsen im großen Saal, das ist dann für die Arbeit der messianischen Gemeinde in Israel bestimmt und von unserem Matini. Und nun segnet der Herr Sie. Ich war froh, wenn Walter Lach uns früher immer sagte, über Dämonen spricht man nicht. Sie brauchen sie gar nicht interessieren. Es genügt Ihnen, dass Sie unter dem Sieg Jesu stehen und dass der Herr Jesus Sie segnet und dass niemand Sie aus der Hand Jesu reißen kann. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.